Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute Episode Nummer 39, gar nicht viel Zeit vergangen seit der 38, aber die Olympischen Spiele 2026 sind beendet. Das heißt, wir müssen reden und das heißt, mein Line-Mate am Mikrofon ist auch wieder mit dabei, Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan.
Hi, Ruppi, servus.
Stefan, du bist zurück aus Nordamerika. Die Frage ist jetzt bloß, was ist schlimmer, das Olympialoch, in das man jetzt plötzlich fällt, oder doch der Jetlag?
Jetlag. Je älter ich werde, desto länger brauche ich. Von Deutschland nach Kalifornien, dann nach Michigan, nach Florida, zurück nach Illinois und jetzt wieder Deutschland. Ich weiß im Augenblick gar nicht, in welcher Zeitzone ich bin. Also falls ich einschlafe im Podcast, bitte Rücksicht.
Das wäre Wahnsinn, weil beim Reden einzuschlafen, Stefan, ich glaube, das hat tatsächlich noch keiner geschafft. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich schaue, dass ich meine Fragen kurz halte. Jetzt habe ich es mal so. Aber ich nochmal, ich ziehe meine nicht vorhandenen Hut, eine Reise durch Kalifornien im Februar, die hätte ich ehrlich gesagt auch gerne mitgemacht. Aber gut, vielleicht kommen wir ja nachher noch drauf. Wir schauen mal ganz kurz auf die Inhaltsangabe. Wir wollen natürlich nochmal zurückblicken auf die Olympischen Spiele Milano Cortina 2026. Da insbesondere schauen auf das Deutsche aus im Viertelfinale. Dann gibt's natürlich den Goldrausch in den USA, denn die Amerikaner haben Gold geholt gegen Kanada. Wie schaut es da aus in beiden Lagern? Das interessiert uns. Und last but not least nochmal einen frühen Blick auf den Restart in der NHL, der ja auch in den nächsten Tagen schon vonstatten gehen wird. Stefan, wir schauen am besten gleich mal auf unsere Nationalmannschaft Deutschland. Ja, seitdem wir gesprochen haben, Licht und Schatten möchte ich es mal nennen. Zum einen die Pflichtaufgabe erledigt gegen Frankreich in der Zwischenrunde, 5-1 gewonnen. Dann gab es im Viertelfinale aber doch einen recht herben Dämpfer, würde ich sagen. 1-6 hieß es gegen die Slowakei und das ausgegebene Ziel, Viertelfinale, wurde damit erreicht. Also so viel schon mal dazu. Im offiziellen Abschlussranking schaut es auch gar nicht so schlecht aus. Da belegt Deutschland Rang 6 und steht damit sogar noch vor Nationen wie Schweden oder Tschechien. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, habe ich zumindest so einen, ja, weiß ich nicht, bitteren Geschmack auf der Zunge, dass eigentlich mehr hätte drin sein können. Deswegen meine erste Frage an dich, Stefan. Leide ich jetzt unter Geschmacksverirrung oder ist da was dran?
Ich glaube, das geht in beide Richtungen, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn man sich jetzt nur die nackten Zahlen anschaut von Platzierung, Viertelfinale, zweiter nach der Vorrunde, es war ja im Endeffekt alles genau so, wie man sich das erhofft hat. Ich glaube, alles Halbfinale, das ist vermessen, ist falsch, aber dafür muss dann schon alles funktionieren. Wir haben, wie gesagt, in dem Sinne unser Minimalziel erreicht. Ich glaube, das große Problem, und da haben wir zwei schon vor Wochen drüber gesprochen, ist, die Erwartungshaltung war meiner Meinung nach komplett unrealistisch. Von daher sieht das jetzt alles viel schlimmer aus, als es wirklich gewesen ist. Außer, dass wir, glaube ich, alle im Endeffekt sagen können, die Enttäuschung kommt meiner Meinung nach hauptsächlich daraus, dass die deutsche Mannschaft nie so gespielt hat, wie wir alle glauben, dass sie hätte spielen können. Wir haben nie das komplette Potenzial ausgeschöpft. In keinem der Spiele, das wir gemacht haben, haben wir, glaube ich, wirklich einen Weg gefunden, unser bestes Eishockey zu spielen. Wenn ich jetzt sage unser, dann meine ich also im Sinne von Deutschland und Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das ist das, was das für viele jetzt im Nachhinein so sehr als Enttäuschung ja wirken lässt, ist, dass wir einfach nie unser bestes Eishockey gespielt haben. Und natürlich muss man realistischerweise auch deshalb den Finger ein bisschen in die Wunde legen, weil man sagt, dass wir natürlich Glück hatten mit dem Turnierbaum. Ich meine, Frankreich, um ins Viertelfinale zu kommen und dann im Viertelfinale die Slowakei zu haben, da haben es andere Mannschaften schwieriger gehabt als wir. Und deshalb, glaube ich, sind wir jetzt im Endeffekt oder ist die Mehrheit jetzt so enttäuscht, was dieses Turnier angeht, weil wir einfach nie unser bestes Eishockey gespielt haben. Warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist, das sind Dinge, die man jetzt analysieren muss, die man sich genau anschauen muss. Ich habe da im Endeffekt, glaube ich, eine relativ andere Meinung als viele in der Öffentlichkeit. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Enttäuschung hauptsächlich daher stimmen, dass wir einfach nie das Gefühl hatten, Deutschland hat ihr bestes Eishockey gespielt. Wenn wir ein hervorragendes Spiel machen und gegen die Slowakei verlieren, dann sagt kein Mensch irgendwas. Das ist okay, das kann uns immer passieren. Die Slowakei ist ja auch eine sehr, sehr gute Eishockey-Mannschaft gewesen. Aber wir haben halt nie wirklich unsere Leistung gebracht und deshalb war es enttäuschend.
Aber Stefan, dann nehmen wir uns doch genau dahin mal mit. Wie genau fällt denn dann deine Fehleranalyse konkret aus? Oder wie man es in den schönen Video immer sagt, woran hat es gelegen?
Ja, gut, Fehleranalyse, das ist jetzt nicht so viel. Es ist meine Meinung in dem Sinne. Also ich war nicht vor Ort. Ich kenne die, ich weiß nicht, wie sich jeder Spieler gefühlt hat, alle diese Dinge. Von daher ist das jetzt von mir keine Fehleranalyse. Die steht mir nicht zu. Es ist meine Meinung. Und meine Meinung ist halt, fängt damit an, dass ich glaube, dass unsere Mannschaft vielleicht auch ein bisschen falsch aufgebaut war, dass wir zu viele Spieler vom selben Spielertypen dabei gehabt haben. Wir hatten zum Beispiel meiner Meinung nach null Physis in der Mannschaft. Wir hatten nicht wirklich irgendjemand, der körperlich auch mal ein Zeichen setzen konnte oder dagegenhalten konnte. Ich meine, du hast es gesehen, dass sich jede Mannschaft unfassbar auf logischerweise Leon Dreiseitel fokussiert hat, aber auch physisch fokussiert hat, und da gab es von uns keine Antwort. Ich meine, dann kann man ja auch mal, wenn ob das jetzt Dänemark, Frankreich, ist egal, wer das ist, körperlich auf Leon Dreiseitel losgeht, dann kann ich ja auch mal ein Zeichen setzen von mir aus, dass ich sage, ja gut, dann nehme ich halt mir halt mal, dann kriegt halt mal Nikolai Ehlers einen auf die Finger oder einen Check oder sonst irgendwas. Und da kam von uns gar nichts. Und das fand ich, war ein bisschen ein Problem, weil wir vom Spielertypen her einfach eine Mannschaft hatten, die sich sehr, sehr ähnlich war. Es gab keine, und dann von außen her sah es für mich so aus, als gab es jetzt keine wirkliche Rollenverteilung in dem Sinne auch. Klar schimpft jetzt jeder über die Eiszeiten der nordamerikanischen Spieler, aber im Endeffekt waren es die Spieler aus Nordamerika, die für uns gepunktet haben, die unsere Tore gemacht haben, die unsere Offensive gemacht haben. Jetzt klar.
Absolut.
Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, hätte jemand anders mehr machen können, wenn er mehr gespielt hätte? Schwer zu beantworten. Das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, das sind Dinge, die kann dann im Endeffekt, können dann nur die Verantwortlichen beantworten, die vor Ort waren. Alles, was wir zwar jetzt machen, sind Meinungen von, in dem Sinne, Fans, die sich das Ganze am Fernsehen angeschaut haben. Ich habe es aber auch im Vornherein schon immer wieder gesagt und sage es jetzt auch wieder. Ja, im Nachhinein sind wir alle schlau, wir sind alles Bundestrainer, so wie wir hier sitzen und sagen, ja, hättest du mal und hin und her. Und so einfach ist es immer nicht. Fakt ist, wir haben nie den Weg gefunden, unser bestes Eishockey zu spielen in diesem Turnier. Und jetzt müssen wir eben für uns selber rausfinden, warum das so war und was wir beim nächsten Mal besser machen können, dass es nicht mehr passiert. Und mehr gibt es jetzt nicht zu tun.
Dann lass uns genau da ein bisschen weitermachen. Also ich habe mich auch auf die Fehlersuche begeben. Ich bin fündig geworden, wie du so schön gesagt hast, Stefan, natürlich in der Rolle des Couch-Bundestrainers zu Hause, das ist ja ganz klar. Wir waren einfach nicht mit in der Kabine gesessen, wissen nicht genau, was haben die Trainer gesagt, was haben die Spieler untereinander gesagt, das ist schon klar. Aber von dem, was man von draußen mitbekommt, was man auch so in den Gesprächen mitbekommt, war ja doch von nhl.com.de auch ja die Kollegen da, die viele Stimmen eingefangen haben, die sich mit den Trainern unterhalten haben und so weiter. Und da fällt dann doch das eine oder andere auf. Also für mich das offensichtlichste Problem war die Abwehr, muss ich wirklich sagen. Und ich möchte da nochmal ganz explizit Philipp Grubauer, unseren Torhüter, und Moritz Seider, unseren Abwehrchef, komplett rausnehmen aus dieser Kritik. Also ich finde, die haben beide ein richtig starkes Turnier gespielt. Das konnte man gut anschauen. Beide wirklich herausragend. Aber die Kritik, und das ist ja auch jetzt nicht sehr überraschend, die hat vor allen Dingen auf ein Tandem so ein bisschen abgefärbt. Und das war das von Kai Wissmann und Jonas Müller, also die beiden Spieler von den Eisbären Berlin, die da so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten sind. Und auch da möchte ich erstmal ein bisschen passiv sein und Kai Wissmann da so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, der war so lange verletzt von einem Achillessehnenriss, da kommst du nicht einfach so zurück. Der hatte kaum Spielpraxis, es waren glaube ich nur 4 DEL-Spiele vor den Olympischen Spielen. Aber liegt nicht genau da der Fehler, also nicht an der Leistung von Kai Wissmann oder an den individuellen Fehlern der beiden, sondern ist es nicht einfach so, dass du so einen Spieler gar nicht erst mitnehmen darfst, wenn er keine Spielpraxis hat, denn normalerweise ein Kai Wissmann im fitten Zustand ist doch überhaupt keine Frage, dass er dabei ist. Also ist der Fehler nicht die Nominierung?
Das, natürlich sieht das jetzt im Augenblick so aus, zu sagen, ja, der hätte ja nie dabei sein dürfen, aber jetzt stelle ich die Frage andersrum. Nennen mir 2 bessere deutsche Verteidiger der DEL über die letzten 4 Jahre als Kai Wissmann und Jonas Müller. Welche 2 deutschen Verteidiger haben in den letzten 4 Jahren seit der letzten Olympiade in Deutschland erfolgreicheres und konstanteres und besseres Eishockey gespielt.
Da gibt es keinen. Ich gebe dir recht, Stefan.
Kein, mir völlig wurscht, wer da jetzt kommt. Da gibt es zwei besseren. Die zwei sind, ich weiß nicht, sind jetzt 4-5 Mal Meister geworden oder so. Verteidiger des Jahres, Playoff MVPs, alle diese Dinge, das, also da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, dass die in diese Mannschaft gehören. Ja, und bei Kai Wissmann kann ich das noch ein bisschen sagen, dass man darüber reden muss, aufgrund seiner Verletzung. Fakt ist, beide haben ein sehr schwaches Turnier gespielt, vor allem für ihre Verhältnisse. Und da sind die beiden auch 100% die allerersten, die dir das sagen. Es ist so. Das passiert. Es waren 5 Spiele, die sie gemacht haben, die waren einfach nicht gut. Aber jetzt zu sagen, die hätten da beide nicht hingehört oder wie kann man nur und raus damit. Also jetzt bitte bleibt mal auf dem Teppich, Leute. Nochmal, es gibt keine 2 besseren deutschen Verteidiger in der DEL. Moritz Seider, den lassen wir mal außen vor. In den letzten 4 Jahren, da brauchen wir überhaupt nicht, also da lasse ich mich eigentlich auf gar keine Diskussion ein. Natürlich wird es da Leute geben mit einer anderen Meinung, aber das ist ja unser Podcast, das ist ja Meinungen. Und deshalb muss man das jetzt einfach akzeptieren, dass beide ein schwaches Turnier gespielt haben. Fertig, aus. Aber dass sie da hingehören oder dass, ich meine, wie, und da will ich jetzt keinem auf die Füße treten, aber auf Kai Wissmann zu verzichten in der Nationalmannschaft, so stark sind wir in Deutschland nicht besetzt, Leute. Also da, das sehe ich ein bisschen anders. Kann ich mich jetzt, ist es jetzt einfach im Nachhinein zu sagen, ach, der war aber, der hat ein schlechtes Turnier gespielt und hätte nie dabei sein dürfen. Ja, gut, klar, super. Aber also die zwei nationalmannschaftstechnisch jetzt zur Debatte zu stellen, ist für mich einfach, das ist, also da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll.
Nochmal, im fitten Zustand, Stefan, glaube ich, gäbe es auch überhaupt keine Diskussion. Und ich gebe dir komplett recht, Kai Wissmann gehört mit Spielpraxis in Form ganz, ganz safe in die deutsche Nationalmannschaft, wollen wir gar nicht drüber reden. Und Jonas Müller mit seiner Erfahrung wahrscheinlich auch. Also ich glaube, da liegt der Hase gar nicht im Pfeffer. Ich glaube, es sind auch nicht die Spieler, die er nicht nominiert hat, wobei ich einen Maxi Suber schon gerne gesehen hätte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in der DEL hätte es ja Alternativen gegeben mit Marcel Brandt zum Beispiel, Leon Hüttl, die ja mindestens schon 2 Jahre auf einem richtig guten Niveau spielen, gut punkten und so weiter. Aber mein Punkt ist nochmal ein anderer, nämlich du hast die Entscheidung getroffen, Kai Wissmann mitzunehmen. Aber du hättest ja auch noch im Turnier selber die Möglichkeit gehabt, das Ganze aufzubrechen. Also entweder deine Verteidigungsreihen aufzuknacken, einfach mal ein anderes Tandem zu probieren, Nummer 1. Und Nummer 2, du hattest doch mit Corbinian Geibel noch einen Extra-Verteidiger dabei, der überhaupt keine Einsatzsekunde bekommen hat. Also man hätte das doch dann zumindest darauf reagieren können, dass man sagt, das funktioniert nicht. Du hast in jedem Spiel 2, 3, 4 individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Muss ich da nicht im Spiel, also im Turnier reagieren und nicht vielleicht Geibel mal reinschmeißen?
Da gebe ich dir 100% recht. Das sind Fragen, die man mit Sicherheit meiner Meinung nach absolutes Recht hat zu stellen zum jetzigen Zeitpunkt, indem man sagt, warum ist während des Turniers nicht irgendwas probiert worden oder warum haben wir nicht reagiert? Das sind Fragen, die darf man gerne stellen, das stimmt. Dein Corbinian Geibel hat 0 Sekunden Eiszeit gehabt bei diesem Turnier. Aber jetzt stelle ich die nächste Frage. Corbinian Geibel hat bis jetzt dieses Jahr 18 Saisonspiele gemacht. Also wenn wir bei Kai Wissmann darüber reden, dass er nicht fit ist und da eigentlich nicht hingehört, dann weiß ich auch nicht, ob Corbinian Geibel jetzt 100% die richtige Entscheidung gewesen wäre in dem Moment. Der hat auch sehr, sehr wenig Spielpraxis gehabt in diesem Jahr. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, Nominierungen zu hinterfragen. Und das macht nach dem Turnier, das kann jeder. Das ist aber, mein Gut, aber wie gesagt, dafür sind wir vielleicht auch im Podcast. Aber das sind halt Sachen, die müssten jetzt innerhalb der DEB-Organisation aufgearbeitet werden. Ja, ich hätte mir mit Sicherheit gewünscht, dass vielleicht während des Turniers die eine oder andere Situation probiert worden wäre. Ich habe auch, ich finde es auch komisch, dass ein Spieler, der in den letzten 3 Jahren über 60 Tore gemacht hat in unserer Liga, 0 Sekunden Eiszeit kriegt in so einem Turnier mit Justin Schütz. Also ich meine, dass man, wenn ich 13 Stürmer haben darf, dann finde ich doch einen Weg, ihn irgendwie mit einzubauen. Vor allem, wenn ich ja ganz offensichtlich auch offensiv ein paar Probleme habe. Aber nochmal, ich war nicht in der Kabine gesessen. Ich weiß nicht, wie die Kommunikation war zwischen Trainerteam, zwischen Mannschaft, was besprochen worden ist. Es sah nicht gut aus von außen im Sinne, was das angeht. Es sah nicht so aus, als ist viel probiert worden. Es sah ein bisschen so aus, als hat man sich eigentlich mehr oder weniger dem Schicksal ergeben. Ja, wenn es hier so nicht funktioniert, dann wissen wir auch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Und das hat mich ein bisschen gestört. Aber nochmal, das sind dann Sachen, ohne die wirklichen Hintergrundwissen, ohne das wirkliche Hintergrundwissen zu haben, machen wir es uns am Computer und am Bildschirm ein bisschen zu einfach, das Ganze zu kritisieren.
Ein weiterer Punkt, Stefan, den du auch schon ganz kurz angesprochen hattest, das waren die überspielten Superstars, also insbesondere die Spieler aus Nordamerika, die, auch da, das schiebe ich gleich mal vorne weg, ja nichts dafür können, dass sie so oft eingesetzt wurden. Ich rede da allen voran von Leon Dreiseitel, Tim Stützle und JJ Peterka, die den ganzen Wagen ja gezogen haben. Also da muss ich auch mal sagen, was dann in der Nachberichterstattung, so in den Rückblicken jetzt auch von Olympia, was da teilweise dann konstruiert wurde mit, ja, der Fahnenträger Leon Dreiseitel muss Verantwortung auch tragen, nicht nur die Fahne und dann wird das so versagt. Also das kann ich überhaupt nicht teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Leon hat, glaube ich, das gemacht, was von ihm verlangt wurde und das war oft rauszugehen und ja, ein spielentscheidender Spieler zu sein. Aber rein handwerklich, Stefan, wenn du so viel Eiszeit abspulen musst im 5 gegen 5 nach Face-Offs, Unterzahlsituationen, Überzahl, also im Endeffekt die drei haben ja wirklich in jeder Reihe gespielt und dann siehst du dir an, bei Gleichzahl wird eigentlich kaum rotiert, es waren immer dieselben anderthalb Reihen und das war Dreiseitel mit Tiffels und dann am Anfang mit Szymanski und am Ende mit Reichel und die zweite Formation, wenn man das so nennen kann, war wieder Dreiseitel, mal mit Stützle und Peterka. Also im Endeffekt, das ist so ein bisschen Edmonton Oilers Vorbild, die das ja auch sehr gerne machen, dass sie Connor McDavid und Leon Dreiseitel da mal zusammen auflaufen lassen, statt in zwei Reihen. Aber summa summarum, du läufst doch so mit deiner Tanknadel ganz, ganz schnell im dunkelroten Bereich, wenn du immer draußen bist und dann sollst du im dritten Drittel noch ein Spiel entscheiden. Also aus meiner Sicht geht die ganze Nummer doch nicht auf. War das ein schlechter Call?
Stell dir mal vor, das Turnier läuft genau gleich, die Eiszeiten sind alle gleich, alles ist so, wie es ist und wir gewinnen gegen die Slowakei. Dann kommt jeder und sagt, wir haben alles richtig gemacht. Eiszeitenverteilung war super in allen Spielen, perfekt, wunderbar. Das sind alles Dinge, ich vergleiche das jetzt mal und das ist ein Vergleich, der hinkt natürlich ein bisschen aufgrund der Qualität der Spieler und auch da, wo sie im Endeffekt gelandet sind, aber ich weiß nicht, wie genau du die Spiele von Kanada verfolgt hast. Ja, da ist auch unfassbar viel mit denselben Spielern gespielt worden, in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Gefühlt war Connor McDavid jeden zweiten Wechsel auf dem Eis, Nathan MacKinnon jeden zweiten Wechsel auf dem Eis, Celebrini. Von daher haben wir da nicht viel anders gemacht in dem Sinne als Kanada. Muss ich ganz ehrlich sagen, was Eiszeitverteilung und das angeht. Wir haben es halt so probiert. Wir haben uns entschieden dazu, dass wir unseren besten Spielern jede Möglichkeit geben werden, für uns diese Spiele zu gewinnen. Und es hat im Endeffekt nicht gereicht. Das ist der Weg, den die Trainer sich, so sieht es jedenfalls aus, entschieden haben zu gehen. Den sind sie gegangen und es hat nicht funktioniert. Und natürlich haben sie sich damit jetzt angreifbar gemacht, indem jeder sagt, ja gut, aber hättest du es doch besser aufgeteilt. Ja, okay, jetzt hätte man gerne können, aber vielleicht kam dafür vom Rest auch ein bisschen zu wenig. Dann kommt sofort wieder die Gegenfrage, ja, aber haben sie denn genug Möglichkeit gehabt, dir was zu zeigen?
Ja.
Das sind alles Dinge, nochmal, die müssen wir jetzt da muss man sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, muss das analysieren, Wie ist die Mannschaft angesprochen worden? Was war die Message der Trainer? War die Rollenverteilung klar ausgegeben? Wusste jeder, was sein Job ist, was er zu tun hat? Wie viel Eiszeit er bekommt? Alle diese Dinge, die können wir nicht beantworten. Und natürlich, aber jetzt muss man auch wieder dazu sagen, und das ist halt was, das ist in Deutschland nun mal so. Und vor allem, was unsere Presse angeht oder auch die spezielle Presse, ich meine, ich kann doch nicht von Debakel sprechen, wenn bei einer Olympiade, wenn ich im Viertelfinale ausscheide, dann ist das kein Debakel fürs deutsche Eishockey. Da ist alles eine Pleite, ein Debakel, eine Klatsche und lauter solche Sachen. Das ist so Und wenn man dann aber gegen Frankreich 5-1 steht, gewinnt, dann steht da die Eishockey-Helden von Olympia. Und das sind so, das muss man alles immer ein bisschen weglassen. Das muss man alles ein bisschen relativieren, muss sich die Sache wirklich sachlich anschauen, muss es analysieren und muss dann herausfinden, was sind die Fehler, die gemacht worden sind, aus denen muss ich was lernen und ich darf sie beim nächsten Mal nicht wieder machen. Und ich glaube, da haben wir einiges an Arbeit, oder nicht wir, da haben die Verantwortlichen ein bisschen was an Arbeit vor sich. Und ob sie dann im Endeffekt aus diesen Fehlern gelernt haben, das können wir dann nach der WM beurteilen. Ja? Aber ja, alles andere ist Spekulation.
Aber Stefan, du kennst das Feeling in einer Kabine. Du warst als Spieler da gesessen, du warst auch schon mal als Trainer hinter der Bank gestanden, aushilfsweise. Du bist Sportdirektor, kennst also wirklich alle möglichen Seiten, die es gibt in diesem Sport. Aber führt, wenn du die Eiszeiten so krass unterschiedlich verteilst, führt es nicht ganz automatisch dazu, dass einem sehr, sehr guten DLer, der in der Liga gut scoret, oder mit Dominik Cahun, der in der Schweiz gut spielt und scoret, führt das nicht automatisch zu einer gewissen Dysbalance, zu einem Vertrauensentzug, wenn du sagst, okay, wer bekommt den nächsten Call und du sitzt immer nur?
Das kommt drauf an, wie mit dir gesprochen wird. Das ist der Fakt ist, dass es die Aufgabe eines jeden Trainerteams ist, meiner Meinung nach dafür zu sorgen, dass sich jeder Spieler als extrem elementar wichtiger Teil der Mannschaft fühlt. Jeder Spieler muss eine klare Aufgabe haben und jedem Spieler muss das Gefühl gegeben werden, meiner Meinung nach, dass er der wichtigste Spieler der Mannschaft ist, egal ob er 4 Minuten spielt oder 24 Minuten spielt. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dieses Gefühl zu vermitteln, dann hast du auch Situationen, wo ein Spieler sich nicht beklagt darüber, dass er 9 Minuten Eiszeit hat, sondern dann weiß er, was er in diesen 9 Minuten zu tun hat und weiß, dass wenn er seinen Teil dazu tut, dann kann die Mannschaft Erfolg haben. Und das ist halt die Frage, war diese Kommunikation da oder nicht? Das weiß ich nicht. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Dafür brauchst du eben jetzt eine Analyse. Aber das ist ein elementar wichtiger Teil meiner Meinung nach vom Coaching, ist, dass es ein Coach verstehen muss, vor allem in der heutigen Generation mit den heutigen Spielern, das ist nicht wie früher, dass ich sagen kann, du pass auf, halt deinen Mund, hier sind deine 4 Wechsel pro Drittel, wenn er die nicht passen, dann nehme ich jemand anders mit. Das ist vorbei, die Zeit ist vorbei. Du musst die Spieler mit ins Boot holen, du musst ihnen das Gefühl geben, dass sie unfassbar wichtig sind, warum sie was machen, wenn sie das machen, was da im Endeffekt bei für sie rausspringt. Das sind alles Dinge, die du heutzutage beantworten musst, auch in so einem kurzen Turnier. Das ist halt jetzt die Frage, haben wir das gemacht oder haben wir das nicht gemacht? Nochmal, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir ein bisschen auch allgemein unsere Kritik relativieren, indem wir uns auch wirklich genau anschauen, was da jetzt los war, was dabei rausgekommen ist, wo wir gelandet sind. Wir haben nie unser bestes Eishockey gespielt in einem Turnier. Das macht es, glaube ich, sehr enttäuschend, weil doch jeder ein bisschen geträumt hat. Aber war dieser Traum wirklich realistisch? Macht es Sinn, überhaupt so zu träumen? Das ist die nächste Frage. Und das habe ich, wie gesagt, schon öfter angesprochen, dass unsere Erwartungshaltung, glaube ich, völlig verzerrt war. Ich meine, wenn ich lesen muss, dass die ausgegebene Medaille ist verfehlt worden. Ja, das ist doch, was soll denn der Quatsch? Also ich meine, das brauche ich sowas. Weißt du, und jetzt sagt jeder ja, aber das ist ja nur die Presse oder das Internet. Ja. Es ist aber trotzdem da und Spieler lesen solche Sachen und Verantwortliche lesen solche Sachen. Und jetzt beantworten zu müssen im Endeffekt, wenn du Trainer bist oder Verantwortlicher bist und deine Mannschaft wird 6. bei Olympia im bestbesetzten Turnier aller Zeiten und du musst dir anhören, dass du da verantwortlich bist für ein Debakel im deutschen Eishockey. Ja, das weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll.
Ja, deswegen, Stefan, lass uns da auch gerne in der Mitte bleiben. Ich glaube, wir nageln ja auch gerade niemanden an die Wand oder übertreiben es irgendwie mit Kritik, sondern es geht ja einfach darum, mal reinzuhören. Es ist jetzt auch genug Zeit vergangen seitdem aus. Also wir sprechen ja heute auch nicht sehr, sehr emotional jetzt direkt nach einer Niederlage. Aber man muss, glaube ich, schon auch ehrlich sagen, Erwartungshaltung, kann ich gegen die Slowakei gewinnen? Ja, muss ich. Naja, an einem guten Tag, wenn alle fit sind, sicherlich schon auch. Und nochmal, dieser 6. Platz resultiert ja schon mal aus der einfachsten Gruppe. die es gab. Ja, ja. Also wenn du dir Gruppe A, B, C anschaust, wir hatten ja die einfachste Gruppe, haben da ein einziges Spiel gewonnen gegen Dänemark. Das war gleich das allererste Spiel. Dann Zwischenrunde Frankreich. Ja, auch die machst du nicht ohne Widerstand weg, das ist schon klar. Aber musst du gewinnen, brauchen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Und ja, und dann spielst du gegen die Slowakei und es gibt ein 1-6. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du aufgrund des Wegs durch dieses Turnier die Erwartungshaltung hattest, vielleicht in ein Halbfinale einziehen zu können. Und ganz ehrlich, wer sind wir, wenn wir nicht davon träumen dürfen? Also ich meine, das muss doch der Traum muss doch durchaus erlaubt sein, dass ich sagen kann, mit breit geschwellter Brust, da spielen 8 NHL-Profis von uns mit und das sind nicht irgendwelche, das sind internationale Superstars, die jeder der 32 NHL-Clubs gerne in der Mannschaft hätte. Ein Tim Stützle, ein Leon Dreiseitel, ein Mo Seider, Philipp Grubauer, Wahnsinns-Turnier gespielt. Also ich kann schon, glaube ich, auch sagen, dass es nicht übertrieben ist, nach den Gegnern, die wir hatten, ein Halbfinale einziehen zu können.
Können, wunderbar. Und enttäuscht sein darüber, wie wir gespielt haben, alles wunderbar. Den Traum darf man sowieso haben, das ist ja kein Thema. Du sollst von der Goldmedaille träumen, das wäre ja noch schöner, sonst brauchst du ja gar nicht hinfahren. Aber ich glaube, dass es halt falsch ist, jetzt wenn es nicht funktioniert hat, dann zu sagen, dass es ein Debakel war in dem Sinne. Ich finde halt die Reaktion zu drastisch auf das, was passiert ist. Ich bin auch enttäuscht von der Art und Weise, wie unsere Mannschaft alle Spiele gemacht hat, weil ich glaube, dass sie besser hätte spielen können.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin halt einfach nicht da bereit, von einem Debakel zu sprechen. Der Fakt ist, bei der letzten Olympiade haben wir gar kein Spiel gewonnen.
Ja.
2018 als Silbermedaillengewinner haben wir in der Vorrunde auch kein Spiel gewonnen, sondern da haben wir die richtigen Spiele gewonnen, als es drauf ankam. Von daher siehst du, was in so einem Turnier alles auch passieren kann. Also ich meine, das ist ja, und dieses Mal hat es halt nicht funktioniert. Es ist nicht passiert für uns. Klar, weil wir nie unser bestes Eishockey gespielt haben. Dafür muss es Gründe geben und diese Gründe müssen wir jetzt eben eruieren und schauen, dass wir sie beim nächsten Mal nicht wieder machen. Wie gesagt, mir war alles zu drastisch. Mir war die Erwartungshaltung zu drastisch, genauso wie mir die Reaktion auf das Turnier jetzt zu drastisch ist. Es ist zu viel hier und zu viel hier. Wir müssen hier leben und dann die Dinge mitnehmen, so wie sie sind und dann lernen draus. Aber wir können nicht immer hier sein und dann am nächsten Tag hier unten und alles. Und jetzt muss man das deutsche Eishockey überdenken. Ich hab Anrufe bekommen von Leuten, die sagen, wir müssen alles neu machen, unser ganzes System ist scheiße, die DEL ist viel zu schlecht. Die Stärke der DEL hatte mit den Leistungen bei diesem Turnier nichts zu tun. Ja, wir haben gegen eine Mannschaft verloren in der Vorrunde mit Lettland, der Kapitän spielt in der DEL 2. Also das ist alles, wir müssen das alles relativieren, wir sind immer so schnell ganz oben, ganz unten. Lass uns ein bisschen mehr in der Mitte leben und lass uns einfach versuchen, besser zu werden und fertig.
Ich glaube, was uns als Deutsche halt auch immer trifft, wir sind, glaube ich, gefühlt in jeder Sportart, egal ob das jetzt Fußball, Handball, Basketball ist, immer eine Nation, die über die Mannschaft kommt. Also das ist Turniermannschaft. Du kannst alles aus dir rauspressen, wenn du dann eng zusammen bist und dann, wie gesagt, als Gruppe, als Mannschaft da rausgehst. Ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen diesen gekränkten Stolzen ausgemacht hat, dass du halt irgendwie nie so das Gefühl hattest, die sind eine Mannschaft. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Nochmal, wir sind zu weit weg. Aber ich glaube, dass halt diese vielen kleinen Zahnrädchen, über die wir jetzt gerade sprechen, da schon einen Anteil dann haben können, dass du dann halt nicht so als Mannschaft agierst, wie du das halt vielleicht 2018 geschafft hast. Und die DL-Spieler, Stefan, hast du gerade schon angesprochen. Auch da müssen wir nochmal ganz kurz drüber reden. Das Secondary Scoring, also genau die Leistungen von den Jungs aus Reihe 3 und Reihe 4. Wenn ich mir das Scoreboard anschaue, 11 von 14 Turniertoren wurden von NHL-Profis erzielt. Ja. Also die einzige Ausnahme, Tiffels, 2 Tore, 2 Assists, sehr gutes Turnier gespielt. Auch Lukas Käble hat mir eigentlich gut gefallen. Der hat auch ein Tor gemacht, also so viel zum Thema DEL-Spieler. Kaum Punkte gab es dagegen von Marc Michaelis, keinen einzigen. Und der ist nun wirklich jetzt als Scorer in der Saison herausgestochen, das muss man ganz klar sagen. Dominik Cahun hat man angesprochen, kein Tor, ein Assist. Stachowiak, der in der AHL spielt bei den Syracuse Crunch, auch kein Tor, ein Assist. Der war dann nach dem zweiten Spiel auch ein Healthy Scratch. Justin Schütz hattest du schon ins Gespräch gebracht, trifft auch in der deutschen Eishockey-Liga, ist ein Techniker, ein Torjäger. Der war zwar zweimal 13. der Stürmer, hat gar nicht gespielt. Und da muss doch die Frage trotzdem erlaubt sein, Stefan, warum bricht man da nicht mal die Reihen auf? Warum trennt man nicht mal das Duo Cahun Michaelis, wenn es doch nicht klappt? Und nochmal, hätte vielleicht ein bisschen mehr Eiszeit oder vielleicht einer der DEL-Spieler an der Seite von zwei NHLern, hätte das am Ende nicht mehr geholfen?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage eben. Warum haben wir während des Turniers nicht mal andere Sachen probiert? Das glaube ich, ist eine sehr berechtigte Frage, vor allem wenn man sich das jetzt im Nachhinein alles anschaut, wo ich sage, ja, wäre eine andere Form der Balance in der Aufstellung vielleicht nicht besser gewesen für uns. Wie gesagt, das darf man gerne, da hast du 100% recht, die Frage muss auch erlaubt sein, nach den Leistungen, die wir gerade gebracht haben. Und war die Mannschaft eine Mannschaft? Das können wir nicht beurteilen in dem Sinne. Ich meine sicherlich der ein oder andere Kommentar auch von innen heraus, der hilft in so einer Situation natürlich nicht. Ab und zu ist es halt einfach auch mal besser, wenn man nichts sagt. Aber na gut, das können wir so. Es sah jedenfalls nicht homogen aus. Das kann man, glaube ich, von außen schon sagen, dass du nicht unbedingt das Gefühl hattest, dass jeder Spieler das Gefühl hatte, dass er einen großen Anteil an der Situation hat. Aber dann, wie gesagt, nochmal, das können wir alles nicht beurteilen. Ich glaube auch nicht, dass es dann sehr gut ist, wenn man dann auch während so einem Turnier darüber spricht. Das hilft niemandem. Aber nochmal, also ich glaube, ein bisschen mehr Kreativität vielleicht während der Spiele wäre nicht verkehrt gewesen. Aber dann sind wir wieder beim wäre, hätte, wenn, aber. Ja, das nochmal, das ist ein kurzes Turnier, da muss alles stimmen für uns, um dann unsere Träume zu erfüllen, Halbfinale, alle solche Sachen, muss alles funktionieren. Und diesmal hat halt nicht alles funktioniert.
Dann lass uns noch ein bisschen über positive Dinge auch sprechen, denn wie du richtig gesagt hast, Stefan, es war ja auch nicht alles schlecht. Zwei positive Dinge, die mir aufgefallen sind, sind die Leistungen von Lukas Reichel und von Freddy Tiffels. Lukas Reichel in dem Sinne, dass er ja seinen NHL-Startplatz verloren hat bei den Vancouver Canucks, wurde ja zu Beginn der Saison von den Chicago Blackhawks nach Vancouver getradet, wurde dann in die AHL geschickt, stürmt jetzt da für die Abbotsford Heat. Konnte er aus seiner Sicht diese Olympischen Spiele nutzen, um sich tatsächlich nochmal für die NHL ins Schaufenster zu stellen? Und dieselbe Frage gilt auch für Freddy Tiffels. Ich meine, das ist jetzt kein junger Spieler mehr, aber glaubst du, es gibt den einen oder anderen NHL-Club, der sagt, Mensch, der an der Seite von Dreisaitl, das hat richtig gut geklappt als Oilers GM, vielleicht hole ich den doch nochmal dazu.
Wow, das sind harte Fragen. Also bei Freddy Tiffels aufgrund vom Alter her, glaube ich, wird das eher nicht passieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen für ihn und würde ihm das wünschen. Und man soll auch nie, nie sagen, er ist für mich dieses Jahr eigentlich der konstanteste und beste deutsche Stürmer in der DEL, spielt wirklich in Berlin eine tolle Saison unter schwierigen Umständen, weil er da auch ständig aufgrund der vielen Verletzungen in Berlin mit vielen verschiedenen Leuten spielen muss. Und dafür macht er seine Arbeit hervorragend. Darf man auch nicht vergessen, ist jetzt zweimal hintereinander Meister geworden in Berlin mit riesengroßem Anteil. Also für mich mit Sicherheit, was die DEL angeht, mit der konstanteste und beste deutsche Stürmer der letzten paar Jahre, muss man ganz klar dazu sagen. Und er hat einfach an seine Leistung, was das angeht, angeknüpft. Und es ist auch, darf man auch nicht immer vergessen, es ist nicht so einfach, mit so hochtalentierten Spielern wie Leon Dreisaitl zusammenzuspielen. Das darf man auch nicht vergessen. Dazu musst du das technische Vermögen haben, dafür musst du ein sehr intelligenter Hockeyspieler sein können, weil viele Dinge, die der Leon Dreisaitl auf dem Eis sieht, die sehen Normalsterbliche wie du und ich nicht. Das ist von daher ist es nicht immer so einfach, auch in so einer Reihe zu spielen und dann auch gut zu spielen. Und das hat der Freddy sehr, sehr gut gemacht. War wirklich einer der Pluspunkte dieser Mannschaft. Und gut, ob das jetzt im Endeffekt dazu reicht, dass irgendein NHL-Verein da irgendwas macht, das weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht, aber nochmal, ich hoffe, ich liege falsch und würde es ihm sehr wünschen und würde mich freuen für ihn. Lukas, fand ich, hat zwar teilweise auch gut gescored dann, ja, hat 2 Punkte gemacht im letzten Spiel, das verzerrt das Ganze dann ein bisschen. Im Endeffekt war mir seine Leistung ein bisschen zu hoch und runter, zu inkonstant. Er hat Spiele gehabt, da war er vor allem mit seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten brandgefährlich, hat gute Arbeit gemacht und ist dann aber leider, was auch teilweise mit sein größtes Problem ist dann halt auch wieder 10, 15 Minuten abgetaucht. Und das ist so ein bisschen Lukas' Problem, ist die Konstanz, weil dass er die Fähigkeiten hat, auch in der NHL gutes Eishockey zu spielen, das kann man sehen und das hat man auch oft genug schon gesehen bei ihm, was sein Problem ist und was das Problem und auch was das Problem bei vielen Spielern in seinem Alter ist und was auch dann wirklich den Unterschied dazu ausmacht, ob du ein langfristiger NHL-Spieler wirst oder nicht, ist Konstanz. Und das hat sich bei mir leider, finde ich, im Turnier so gezeigt, wie sich's auch schon die ganze Saison zeigt bei ihm, ist, dass er teilweise der beste Spieler auf dem Eis ist und teilweise unsichtbar ist.
Der beste Deutsche für mich war Philipp Grubauer. 91,2% Fangquote, hat so viele Hochkaräter auch kalt gestellt. Also ich will gar nicht wissen, wie das Turnier ausgegangen wäre ohne Philipp Grubauer. Wie hast du seine Leistung gesehen, Stefan? Und wie stehen die Chancen, dass er es vielleicht tatsächlich nochmal zur Nummer 1 in Seattle schaffen kann?
Ich glaube, er hat hervorragendes Turnier gespielt, spielt auch schon die ganze Saison über eine hervorragende Saison. Meine Informationen in Seattle sind einfach so, dass die Rolle klar verteilt ist. Zweimal Decor, einmal Grubauer. Ob sich daran was ändert, wenn man sich die Werte anschaut, sollte es das eigentlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, weil Grubi der erfolgreichere der beiden Torhüter ist, meiner Meinung nach im Augenblick. Und Seattle ist eine Mannschaft, die um den Playoff-Einzug kämpft. Weiß ich nicht, ob das passieren wird oder nicht. Wenn es passiert, darf das eigentlich nicht hinterfragt werden in dem Sinne, weil die Zahlen sprechen eigentlich im Augenblick klar für ihn.
Absolut. Und dann last but not least, und damit schließen wir das Kapitel Deutschland bei den Olympischen Spielen auch ab. Wir müssen noch sprechen, Stefan, über den Senf der Nationen. Also wenn ein Leon Dreiseitel sich an einem Senftöpfchen labt, muss man so zu sagen, dann weißt du, dass vielleicht ein Krampf im Armarsch ist. Er nutzt das als Geheimtipp, als Quetschi, wenn du so möchtest, gegen Krämpfe. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ich stelle es mir unfassbar ekelhaft vor, bei Puls 200 sich eine Tüte Senf in den Rachen zu schieben. Was war dein Geheimtipp bei sowas, Stefan? Oder hast du den Senf auch schon ausprobiert?
Salzwasser. Ich hatte grundsätzlich eine Flasche Salzwasser auf der Bank, die ich getrunken habe. Senf kenne ich. Ich esse aber keinen Senf, von daher stand das nie zur Debatte für mich. Es gibt Pickle Juice, also Gurkenwasser. Neben viel Senf. Bei mir war es Salzwasser. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich muss dazugeben, dass ich nie Krämpfe bekommen habe während dem Spiel. Also es war eigentlich nie ein Thema für mich. Vielleicht, weil ich Salzwasser getrunken habe. Aber die Senfsache kenne ich und war jetzt für mich keine große Überraschung, weil ich das schon oft gesehen habe und auch so gelernt habe. Aber selber hätte ich das nie gemacht, nein.
Nee, ich stelle es mir auch eher spannend vor, um es mal so zu umschippern. Okay, dann klappt mir das Senftütchen wieder zu und schauen wir auf den Goldrausch in den USA. Ihr habt es alle mitbekommen, gehe ich mal schwer davon aus, die USA haben das dritte Olympiagold überhaupt in ihrer Geschichte geholt und das erste seit dem Miracle on Ice in Lake Placid 1980. Ein Jahr ist es genau oder ziemlich genau passiert nach dieser Finalniederlage bei diesem Four Nations Face-Off, was ja so ein kleines Vorgeschmackerl war auf die Olympischen Spiele. Und ich weiß noch genau, damals hat jeder gesagt, ja, aber bei Olympia, da probieren wir es dann wieder, da wollen wir dann die Revanche schaffen gegen Kanada. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir immer gedacht, ja, müsst ihr jetzt ja sagen, aber so wirklich dran geglaubt hat keiner, aber siehe da, es kommt alles anders und plötzlich haben wir zwei neue Nationalhelden, der eine Jack Hughes, für mich auch das Lächeln des Turniers, hat ja in dem Spiel, glaube ich, seinen Schneidezahn verloren nach einem hohen Stock, sah nicht gut aus, aber sein Lächeln hat alles überstrahlt, er auch mit dem goldenen Tor in der Verlängerung und dann natürlich Connor Hellebuck, der Torhüter, 41 Saves und da waren ein paar Monströse dabei, also da hatten die Kanadier den Torschrei schon lange auf den Lippen, 97,6% Fangquote, ja, also ganz echt, Stefan, ich hätte es mir vor einem Jahr nach dem Four Nations Face-Off nicht vorstellen können, dass die USA Kanada in dem Olympiafinale schlagen kann. Jetzt sind wir schlauer. Hättest du es gedacht?
Ja, vor allem, weil es natürlich schon ein Jahr her ist, ob du dich nicht so gut an das Finale des Four Nations Cups erinnern kannst. Aber Fakt ist, in der Vorrunde hat Amerika damals gewonnen und das Finale haben sie in der Verlängerung verloren an einem Tag, an dem damals Jordan Binnington mehrfach in der Verlängerung sie im Spiel gehalten hat. Und dieses Jahr ganz, ganz schwer zu analysieren in dem Sinne, weil ich von kanadischer Seite aus, vor allem in Drittel 2 und 3, ich weiß eigentlich nicht, ob man viel besser Eishockey spielen kann als Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab Eishockey von beiden Mannschaften über komplette Spiele auf diesem Tempo noch nie gesehen. Das war so mit das beste Eishockey tempomäßig, was ich je gesehen habe. Es war unfassbar intensiv, spannend und der Fakt ist natürlich ganz klar, vor allem in Drittel 2 und 3, ohne Connor Hellebuck gewinnen die USA dieses Spiel nicht. Keine Chance. Das heißt aber jetzt, ich will jetzt da nichts wegnehmen von den USA, weil du natürlich auch aufgrund der Qualität der USA in einem so engen Spiel dann beim Stand von 1-1 immer gewusst hast, eine Chance reicht aus. Egal ob 5 gegen 5 oder dann in der Verlängerung, da sind genügend Leute dabei, die eine Chance nutzen können. Und auch Jordan Binnington für Kanada hat den einen oder anderen wirklich großen Save gemacht im Spiel, auch in der Verlängerung, bevor das Tor gefallen ist. Ein unglaublicher Save gegen Quinn Hughes. Aber aufs gesamte Spiel hinweg gesehen, war Kanada die klar bessere Mannschaft. Hätte Kanada dieses Spiel gewinnen müssen. Und wenn ich Kanada bin, sitze ich jetzt im Augenblick da und sage, ja, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich falsch gemacht habe. Außer nicht getroffen zu haben. Und du hast nicht getroffen, weil Connor, ja gut, außer McKinnon, der am leeren Tor vorbeischießt, sage ich jetzt mal, weil Connor Hellebuck einfach zu gut war gestern. Und da gibt es nichts anderes, als zu sagen, hey, dass dieses Spiel immer in beide Richtungen gehen kann, glaube ich, das war klar. Und die USA hat inzwischen auch, was die Qualität angeht, so viel, dass du vor allem bei so einem engen Spiel, da kann alles passieren. Da kann wirklich alles passieren. Und so ungern das natürlich jetzt jeder Kanadier hört, aber Fakt ist, dass ich glaube, dass der Sieg für die USA, was das gesamte Eishockey angeht, vielleicht sogar ein bisschen positiver ist.
Stefan, du sagst von dir selbst immer, du fühlst dich als halber Amerikaner, einfach weil du ja das halbe Jahr da lebst. Du hast eine Amerikanerin auch geheiratet. Was bedeutet, und ich glaube, das kannst du uns sehr gut erklären jetzt, was bedeutet dieser Triumph für die Vereinigten Staaten von Amerika? Auch Quinn Hughes hat ja sofort gesagt, sein Bruder Jack ist jetzt ein amerikanischer Nationalheld. Es gibt eine Rivalität mit Kanada. Also was ist da los in den USA nach diesem Goldgewinn? Wie wird das gefeiert?
Ich glaube, das ist, also mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt kein so großer Fan davon bin, nach so einem Spiel dann immer darüber zu reden, wie wichtig das für das Land ist, weil das Land ist viel zu groß. Also von daher bedeutet gar nichts, was das angeht. Für Eishockey USA bedeutet das unglaublich viel. Und die Leute freuen sich natürlich darüber, genauso wie sich alle anderen Nationen über ihre Sportler freuen, die bei Olympia gute Sachen machen, was das angeht, ob das bei uns jetzt die Bobfahrer waren oder sonst irgendwas, da freust du dich genauso, wenn die Gold gewinnen. Was es, glaube ich, bewegen wird im Eishockey allgemein, ist ja, und das darf man jetzt nicht vergessen, du musst ja bei den Amerikanern auch noch die Medaille der Damen dazu zählen. Die Amerikaner haben beide Goldmedaillen bei diesem Turnier gewonnen und ich gehe davon aus, dass wir in 10, 20 Jahren, in 25 Jahren mit irgendeinem Spieler sprechen, der sagt, ich kann mich erinnern, ich habe damals in Mailand gesehen, wie Jack Hughes das Tor gemacht hat, Gold gewonnen hat. Deshalb habe ich mit dem Eishockeyspielen angefangen. Deshalb spiele ich heute in der NHL. Also davon gehe ich aus, dass es dafür sorgen wird, dass Eishockey noch ein bisschen populärer wird in Amerika, dass mehr Kinder anfangen mit Eishockey und alle diese Dinge. Und dann müssen wir eben schauen, was macht Eishockey USA daraus? Ja, weil Eishockey ist ein sehr, sehr teurer Sport geworden. Da gibt es viele Probleme. Kann Eishockey USA diesen Boom, der jetzt hoffentlich entsteht, ausnutzen, die richtigen Dinge daraus ziehen und dadurch Eishockey noch populärer machen für Jungs und Mädchen im gleichen Sinne, sodass hoffentlich wir dadurch mehr Eishockeyspieler bekommen, auch auf der ganzen Welt und dass es mehr Eishockeyvereine und Eisstadien und Mannschaften gibt und Eishockey einfach größer wird.
Aber der Weg zu diesem Goldrausch, der ist ja jetzt ja nicht in einem Jahr passiert und auch nicht in 4 Jahren im Vergleich zu den letzten Olympischen Spielen, sondern die USA haben ein ganz eigenes Nachwuchsprogramm, was schwer zu vergleichen ist, insbesondere mit den Programmen hier in Europa oder auch in Deutschland. Aber Stefan, was machen die Amerikaner da anders und was machen sie besser?
Ihr Nachwuchsprogramm mit dem Nationalmannschaftsprogramm, was sie da haben, ist hervorragend. Anders machen sie es, indem sie es haben. Wir haben es nicht in Deutschland. Es gibt es in der Schweiz nicht, es gibt es in Europa eigentlich in der Art und Weise nirgendwo. Und sie machen das da und was machen sie besser? Ja, sie investieren viel, viel mehr Geld in dieses Programm, als es irgend wahrscheinlich ein anderes Nachwuchsprogramm der Welt macht, sage ich jetzt mal. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ich glaube, wir brauchen es mit Deutschland natürlich überhaupt nicht vergleichen, auch nicht mit, was weiß ich, das sind andere Welten, aber es wird halt unfassbar viel Geld investiert in dieses Programm, in die Trainer, in die Ausbildung der Spieler. Und das sind halt Dinge, die es natürlich dann einfacher machen, da die Top-Talente rauszuziehen. Natürlich ist die Anzahl Spieler viel, viel höher, die du hast im Land allgemein. Aber es ist nicht nur das, es ist auch nicht nur Team USA, was in ihrem Nachwuchsprogramm so viel macht. Aber das sind, und du weißt das wahrscheinlich auch, das sind die NHL-Clubs, die in ihrem Umfeld unfassbar viel tun. Ich meine, ich nehme jetzt die Columbus Blue Jackets bei mir vor der Haustür, die seit ihrem Bestehen im Umkreis von Columbus, glaube ich, 7 neue Eishallen gebaut haben und Nachwuchsprogramme fördern und alle diese Dinge. Und das ist das. Sie gehen mit ihren Spielern im Sommer an Schulen, sie machen Camps, sie machen alle diese Dinge. Viele, viele ehemalige Spieler werden nach ihrer Karriere sofort mit eingebunden in Programme, ob das in Columbus ist, in St. Louis ist bekannt dafür, dass viele ehemalige NHL-Spieler dort geblieben sind, Nachwuchstrainer geworden sind. In Arizona ist das viel der Fall, in Florida ist es der Fall. Und es wird einfach viel, viel mehr Wert drauf gelegt, auch Eishockey an die breite Masse zu bringen. Und dann sind wir wieder beim selben Punkt, in dem Geld investiert wird in das Ganze. Und da geht es diesen NHL-Vereinen wahrscheinlich gar nicht mal so sehr darum, Nachwuchsspieler zu schaffen, als Nachwuchsfan zu schaffen. Ja, jeder Junge, jedes Kind, was Eishockey spielt, will natürlich auch irgendwann mal in ein NHL-Stadion zum Zugucken. Und so bauen sich NHL-Mannschaften ihre eigene Fanbasis auf. Und das ist, glaube ich, der große Punkt dabei.
Dann reden wir noch über den Silbermedaillengewinner, auch wenn sie sich wahrscheinlich nicht wie ein Gewinner gefühlt haben an diesem Abend, und das sind die Kanadier. Man muss das ja wirklich sagen, zahlreiche, also Hochkaräter trifft es ja schon gar nicht mehr. Da waren ja 1000% dabei. Ich denke da an Devon Taves, der ja im Endeffekt den Puck schon auf der blauen Farbe hat und muss dann aus 30 Zentimetern nur noch reinkehren. Und dann kommt von irgendwo der Stock von Connor Hellebuck angeflogen. Nathan MacKinnon hattest du angesprochen. Das gähnend leere Tor einfach verfehlt. Ich glaube, wenn du den nachts um 4 wächst, der haut dir von 100 Schüssen 99,5 einfach blind da rein. Da hat es nicht geklappt. Alleine Macklin Celebrini hatte, glaube ich, im dritten Drittel 5-6 richtig große Chancen. Also für mich ist ganz offensichtlich, die Chancenverwertung war der Unterschied. Oder hast du mehr gesehen als nur die Chancenverwertung?
Nein, wirklich nicht. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann da jetzt mich nicht hinstellen und sagen, ihr habt das und das und das falsch gemacht, sondern außer die Scheibe über die Linie zu bringen, hat Kanada vor allem in Drittel 2 und 3 alles richtig gemacht. hat das Spiel dominiert, hat das Tempo dominiert, hat den Amerikanern wenig gegeben, wenig Chancen zugelassen, haben wirklich komplette Kontrolle gehabt über dieses Spiel. Und von daher, ja, das Einzige, was ich ihnen vorwerfen kann, dass sie ihr 5 gegen 3 nicht ausgenutzt haben. Das kann ich ihnen vorwerfen, aber das hängt auch wieder mit der Leistung von Connor Hellebuck zusammen. Und von daher, ich sehe keinen wirklichen Fehler, den Kanada gestern gemacht hat.
Das war auch eine Wahnsinnsgeschichte, weil bei diesen 5 gegen 3, das du gerade angesprochen hast, war ja ein gewisser Jack Hughes draußen gesessen auf der Strafbank. Und der hat das im Nachgang recht schön erzählt. Er hat gesagt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn wir es jetzt kassieren, dann bin ich der Depp der Nation. Und turns out, er ist jetzt der Held.
Aber er war nicht bei 5 gegen 3. Das war, er hat die letzte Strafzeit im Spiel gehabt. Ja, das war da. Sam Bennett hat seine 4 Minuten für den hohen Stock bekommen.
Ja, richtig, Sam Bennett war es, ja.
Dann hat Jack Hughes den hohen Stock gemacht. Und ich habe das auch gesehen, wie er gesagt hat, jetzt bin ich der Idiot, bei dem Sport dann immer sagen, deshalb. Und
ja, ganz genau, ja. Wie sehr, Stefan, hat denn ein Sidney Crosby gefehlt? Ich meine, wenn du zurückblickst auf die letzten Olympia-Folge von Kanada, dann haben wir alle Vancouver 2010 im Blick und Sidney Crosby bei seiner Jubelpose, er war verletzt, konnte nicht mitmachen, wie sehr hat er gefehlt? Wäre das so eine Identifikationsfigur, so eine Koryphäe gewesen, an der du dich ja in den Momenten vielleicht noch hättest hochziehen können?
Sidney Crosby fehlt jeder Mannschaft zu jedem Zeitpunkt und natürlich in so einem Spiel, wo es um alles geht zwischen den besten Spielern der Welt. Aber er war nicht da. Was soll man groß sagen? Schade. Ich glaube, es wäre sehr schön gewesen, ihn in diesem Spiel zu sehen. Aber auch die Art und Weise, wie er sich dazu entschieden hat, nicht zu spielen, zeugt eigentlich von seiner Größe, indem er die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, wenn ich nicht bei 100% bin, macht das keinen Sinn und wir brauchen Spieler, die bei 100% sind und deshalb muss jemand anders spielen für mich. Und das ist Leadership, das ist Führungsqualität und das ist etwas, was ihn dann auch wieder auszeichnet für mich.
Wie hart trifft jetzt so eine Niederlage das Mutterland des Eishockeys, also Kanada, gegen die USA zu verlieren? Zum einen, also quasi in Anführungsstrichen nur Silber geholt zu haben, und haben die USA damit nicht vielleicht sogar ein neues Monster geschaffen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sich Kanada das nicht allzu lange auf sich sitzen lassen wird. Die werden wahrscheinlich gleich bei der WM 25 eine Antwort geben wollen. Aber wie schätzt du das ein? Also was bedeutet das für Kanada? Wie groß ist dieser Schock? Und haben die USA da nicht ein Monster erschaffen?
Nein, glaube ich nicht, weil dafür innerhalb des Eishockeys war einfach klar, wie offen diese Partie ist. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich einen Favoriten gab und jeder war sich eigentlich bewusst darüber, dass Amerika genug Qualität hat, um auch die USA in so einem Spiel zu schlagen. Ist das jetzt sehr, sehr schmerzhaft für Kanada, weil sie natürlich Eishockey als ihr Spiel sehen? Ja, natürlich. Und es wird auch mit Sicherheit den einen oder anderen in einer Art und Weise anstacheln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Connor McDavid jetzt zu sehr Zeit lässt, um wieder sofort einzusteigen ins Training. In dem Sinne, weil kommt natürlich auch die Liga zu. Klar wird das etwas auch mental machen mit dem einen oder anderen, aber realistisch gesehen war das von Anfang an ein extrem offenes Spiel und das müssen die Kanadier inzwischen einfach so akzeptieren.
Ja, insbesondere für Connor McDavid, oder? Ich meine, jetzt zweimal in Folge das Stanley Cup-Finale verloren, jetzt mit Kanada ein Finale verloren. Ich muss da immer wieder an die Tkachuk-Brüder denken, die ja diesen Braut- und Braut-Jungfer-Vergleich angestellt haben mit Leon Dreisaitl. Die haben ja auch von ihrem gemeinsamen Podcast gleich ein Bild rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit einer Braut, die quasi so eine US-amerikanische Maske aufhatte und rundherum die Braut rumfahren in kanadischen Masken und eine deutsche, was natürlich Leon Dreisaitl sein soll, aber was macht sowas mit einem Connor McDavid? Zweifelsohne einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt, der jetzt wieder in Anführungsstrichen nur Zweiter wurde.
Also davon mal ganz abgesehen, darf das auch nur Matthew Tkachuk, das darf Brady Tkachuk nicht, der muss da seinen Mund halten, weil der hat noch gar nichts gewonnen, bis jetzt hin, also jetzt die Goldmedaille, aber die Brautjungfern-Sachen war ja davor.
Ja.
Es ist mit Sicherheit schwierig für ihn. Also es ist natürlich schon hart, wenn du Playoff-MVP wirst und verlierst, Olympia-MVP und verlierst. Ich behaupte jetzt mal, als Eishockey-Fan ist es gut für uns, weil es wird ihn anstacheln in einer Art und Weise. Und er ist ja jetzt schon, dieses Turnier hat er gezeigt, dass er ganz klar der beste, also für mich jedenfalls, ganz klar der beste Spieler der Welt ist. Der spielt beim Turnier der Besten gegen die Besten und sieht immer noch so aus, als ist es ein Erwachsener gegen 12-Jährige, so ungefähr. Er ist einfach der Beste und diese Niederlage wird jetzt dafür, dass er noch härter arbeitet. Also für uns Fans ist es sehr gut, weil ich gehe davon aus, dass er deshalb noch besser werden wird. Für ihn selber, wenn du dich so ein bisschen mit ihm beschäftigst und auch siehst, wie er spricht und alles, das würde ihm sehr wehtun, weil seine Legacy, also das, was im Endeffekt auch über ihn gesagt wird, er würde auch heute sofort jeden einzelnen Punkt, den er gemacht hat, und jede Trophäe eintauschen gegen den Stanley Cup oder die Goldmedaille bei Olympia. Von daher gehe ich davon aus, dass es ihn noch mehr antreiben wird.
Absolut, ist wieder MVP geworden, also der wertvollste Spieler dieses olympischen Turniers. Ja, und am Ende, wie gesagt, ist es dann nur Silber geworden und nicht Gold. Auch ja, Nathan MacKinnon war ja komplett niedergeschlagen, also den zu beobachten, wie sie ihm dann dieses tröstende Kuscheltier in die Hand gedrückt haben. Das war schon fast apathisch, muss man ja sagen.
Ganz wichtig, dass die Plüschtierchen verteilt werden nach so einem Turnier. Das ist ganz wichtig.
Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das bitte mal an, der Gesichtsausdruck von Nathan MacKinnon. Ich habe kurz gedacht, er beißt dem armen Kuscheltier den Kopf ab, aber nur so wie dazu. Wir reden über noch einen Gewinner, zumindest einen Satz über Finnland. Die haben Bronze geholt. Es ist ein Land, das nur 5,6 Millionen Einwohner hat. Zum Vergleich, Deutschland hat fast 84 Millionen, die USA 340 Millionen und selbst Kanada noch 42 Millionen. Aber Finnland holt Bronze bei den Olympischen Spielen. Und wenn wir uns das mal anschauen, bei allen 6 Olympischen Spielen mit NHL-Beteiligung haben sie 5 Medaillen geholt. Also das heißt, sie haben ihren Status unter den Elite-Eishockey-Nationen mehr als zementiert. Was macht die Finnen, Stefan, auf internationaler Bühne so unfassbar stark, obwohl es nur so ein kleines Land ist?
Hat, glaube ich, viel mit der Mentalität zu tun. Die Finnen sind eine Mannschaft, die unfassbar schwierig ist zu spielen, die mental sehr, sehr stark ist. Die haben, klar, die Qualitäten, technischen Qualitäten braucht man nicht ansprechen, die hat auf dem Level jeder. Aber die Finnen sind eine Mannschaft, die immer extrem hart arbeitet. Und auch eine Mannschaft, die einfach immer wieder als Mannschaft auftritt. Ich glaube, die mannschaftliche Geschlossenheit ist ihre große Stärke. Die zeigt sie immer wieder. Sie haben Spieler, die vielleicht jetzt in ihren Vereinen nicht die großen Superstars sind, aber wenn es drauf ankommt, immer wichtige Tore machen, vor allem auch im internationalen Vergleich. Und von daher gehört Finnland immer schon zu den Top. Ja, ist jetzt sehr schwierig aufgrund der politischen Situation, die wir im Augenblick haben, aber eine Top-6-Nation sowieso immer und wahrscheinlich sogar Top-4, ja.
Die Slowakei ist auf Blech gelandet, aber wie gesagt, hat das kleine Finale dann gegen Finnland verloren. Auch über die muss man sprechen, die haben ähnlich viele Einwohner wie Finnland, 5,5 Millionen. Das ist jetzt also auch kein riesengroßes Land, wo du allein durch die Masse schon viel abschöpfen kannst. Vor 4 Jahren Olympia Bronze, jetzt Olympia Vierter. Also irgendwas machen die Slowaken doch verdammt richtig. Was machen sie denn besser als jetzt zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz?
Ich glaube, dass sie jetzt einfach im Augenblick eine sehr gute Phase haben. Man muss da einfach immer ehrlich sein, dass bestimmte Jahrgänge damit auch viel zu tun haben. Und sie hatten eine Phase, in der sie mit Slakowski, Nemec einfach viele junge, gute Spieler dazu bekommen haben, die jetzt in die Blütezeit ihrer Karriere kommen. Und sie haben auch in diesem Turnier im Endeffekt das gemacht und geschafft, was wir nicht geschafft haben. Sie sind als Mannschaft, sie haben sehr balanciert gespielt, auch leistungstechnisch sehr balanciert gespielt. Sie haben Spieler dabei gehabt, die keine NHL-Spieler sind, die ein hervorragendes Turnier gemacht haben. Sie haben eine hervorragende Torhüterleistung bekommen und haben dadurch eben die richtigen Spiele gewonnen. Nochmal, im Endeffekt ist es ein Viertelfinale gegen Deutschland, das haben sie gewonnen. Dann haben sie 2 Spiele die Möglichkeit, um eine Medaille zu spielen. Das hätten wir sein können mit Deutschland, haben wir nicht geschafft. Ob ich da jetzt gleich wieder so weit gehe und sage, die Slowakei macht alles zu 100% besser als Deutschland oder die Schweiz. Die Schweiz verliert ihr Viertelfinale in der Verlängerung gegen Finnland. Ja, wir reden bei Finnland über unserer Meinung nach eine Top 4 Nation, aber die brauchen gegen die Schweiz eine Verlängerung.
Dann würde ich sagen, schaffen wir jetzt die Transition von Olympia zur NHL mit einer Frage, Stefan. Ich würde schon sagen, die Teilnahme von NHL-Spielern hat viel bewegt, hat natürlich für Salz und Pfeffer, sage ich mal, bei den Olympischen Spielen noch zusätzlich gesorgt. Aber ich würde auch sagen, es war doch eigentlich eine super Werbung für den Eishockeysport im ganz Allgemeinen, aber insbesondere doch auch für die NHL. Also wenn du dir nur mal das Score-Sheet anschaust, die Top 24 Scorer spielen alle in der NHL jetzt bei diesen Olympischen Spielen, aber auch sonst, also eine recht viel bessere Werbung hätte die NHL doch gar nicht haben können, als jetzt bei Olympia aufzulaufen, oder?
Nein, können sie nicht. Und deshalb war es auch so wichtig, dass sie dabei waren. Und deshalb war es den Spielern auch so wichtig, dabei zu sein, weil die Spieler das wissen. Best on best, wie die Amerikaner und Kanadier das so gerne nennen, ist was, was du im Eishockey einfach brauchst. Das brauchst du in jeder Sportart. Egal, ob das damals angefangen hat mit dem Dream Team beim Basketball, als du auf einmal gesehen hast, was passiert, wenn die besten Nationen, die besten Spieler bei so einem Turnier dabei sind. Oder stell dir mal vor, wir hätten nicht alle 4 Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo die besten Fußballer untereinander spielen. Du brauchst es einfach, um deinen Sport voranzutreiben, um eine breitere Masse zu generieren. Genauso ist es beim Eishockey und du siehst beim Eishockey, ja, auch den Qualitätsunterschied, muss man auch ganz klar dazugeben, zwischen den verschiedenen Ländern, Nationen, Ligen, ist auch ganz klar, dass auch mal jeder sehen kann, wirklich, was denn überhaupt möglich ist, eishockeytechnisch. Und das haben wir bei diesem Turnier gesehen. Und das ist, das muss so bleiben. Wir brauchen es. Jetzt kommt der World Cup of Hockey noch dazu, alle 4 Jahre, sodass du praktisch alle 2 Jahre ein Turnier hast. Ob das dann unbedingt nötig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber bei Olympia sollten immer die Besten dabei sein. Das finde ich, also ich persönlich weiß, es gibt auch Gegner davon, aber ich persönlich finde es so am besten.
Dann schauen wir doch ganz zum Schluss auch nochmal auf den Restart in der NHL, der ja in dieser Woche steigt, wenn man so möchte. Ich hole mal die alten Zahlen raus, die von vor 3-4 Wochen. Es ist enorm spannend gewesen, als wir uns verabschiedet hatten in diese Olympiapause, insbesondere in der Eastern Conference. 15 von 16 Mannschaften, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, haben eine Punkteprozentquote von über 50. Also ja, wirklich abgeschlagen sind eigentlich nur die New York Rangers. Und selbst wenn wir rüberschauen in den Westen, da ist es auch beachtlich. 11 von 16 Teams sind da, die eine Punkteprozentquote von über 50 haben. Es gibt auch einige Überraschungen. Also die Hälfte der Playoff-Teams aus der Vorsaison wären Stand jetzt nicht für die Stanley Cup-Playoffs qualifiziert, würden also rausfallen. Bedeutet auch, 8 neue Mannschaften würden reinkommen. Deswegen, Stefan, für dich, wer ist die größte Überraschung von den Teams, die jetzt über dem Strich stehen? Und wer hat das Zeug, auch ja jetzt für den Rest der regulären Saison über dem Strich zu bleiben?
Also ehrlich gesagt, die größte Überraschung für mich über dem Strich sind die Pittsburgh Penguins. Die einzige Mannschaft, die vor der Saison gesagt hat, sie gehen davon aus, dass sie mit Playoffs überhaupt nichts zu tun haben dieses Jahr, dass es darum geht, sich neu aufzustellen für die Zukunft, die eigentlich vorneweg herausgegeben haben, dass sie gar nicht gewinnen wollen. Von daher für mich mit Sicherheit die größte Überraschung im positiven Sinne. Auch Boston ist positiv. Das war, habe ich so auch nicht kommen sehen, gebe ich zu. Bei Buffalo war es immer so eine Frage, dass du immer so ein bisschen gesagt hast, ja, eigentlich müssten sie doch irgendwann mal. Und das machen sie im Augenblick. Von daher ist das sehr, sehr gut. Negativ für mich... Ja, New York, die Rangers, das ist schon, die Rangers sind eine Überraschung, wie sie im Augenblick dastehen. Also als Letzter der Eastern Conference habe ich sie vor der Saison jetzt nicht gesehen. Ich hielt sie jetzt nicht für einen Mitfavoriten in dem Sinne, aber Letzter ihrer Conference, das habe ich nicht gesehen. Und auch schwach für die Ansprüche, die sie vor der Saison angemeldet haben, Winnipeg war immerhin... President's Trophy Gewinner letztes Jahr und dieses Jahr, glaube ich, werden sie mit den Playoffs nichts zu tun haben, ohne dass sich da eigentlich sehr viel verändert hat. Von daher ist das mit Sicherheit eine Enttäuschung.
Ja, gibt ja ein paar Mannschaften, die deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. 2 hast du schon genannt, mit den Rangers und mit Winnipeg. Ich finde aber auch, die Florida Panthers stehen eigentlich viel zu tief, klar, aufgrund der verletzten New Jersey Devils finden auch nicht ihren Rhythmus. Im Westen die Vancouver Canucks, die ja gar nichts zu tun haben mit den Playoffs. Auch die LA Kings hatte ich ehrlich gesagt besser auf dem Zettel. Was glaubst denn du, Stefan, welcher Mannschaft gelingt denn jetzt noch eine Aufholjagd? Also von den eigentlich etablierten, von den eigentlich geplanten Playoff-Teams, wer schafft's, nochmal reinzustoßen in die Stanley Cup Playoffs?
Also geplant in dem Sinne, bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Florida, ich glaube, der Abstand ist zu groß. Ich glaube nicht, dass Florida noch hinkommt. Im Osten wird es wirklich sehr, sehr schwer werden, glaube ich, für irgendjemand. New Jersey sowieso nicht, sind schon viel zu weit hinten. Eine Mannschaft, der ich vielleicht jetzt zutrauen könnte, wenn ihr Kapitän den Schwung aus Olympia mitnimmt, dass sie vielleicht noch ein bisschen Wind und Welle machen, ist Toronto. Aber im Endeffekt sehe ich eigentlich nicht so viel, dass sich da so viel verändern wird noch im Osten und im Westen. Na gut, die LA Kings sind 3 Punkte hinter dem Playoff-Platz, aber das ist eine Mannschaft, die ich eigentlich nicht für besonders gut halte. Von daher auch bin ich im Westen schon fast so weit zu sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch so viel passiert zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl noch sehr viel Zeit, es sind noch sehr viele Spiele, die Trade-Deadline kommt jetzt noch mit dazu, darf man nicht vergessen. Es wird mit Sicherheit noch einiges an Bewegung geben innerhalb der Liga. Von daher, ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht deine Truppe, vielleicht San Jose, vielleicht werden die nochmal richtig heiß jetzt mit der Leistung von Merkel und Celebrini bei Olympia. Muss man mal schauen, aber ja, es ist alles, obwohl es so eng ist, aufgrund der Punkteregelungen in der NHL passiert ja eigentlich immer sehr wenig, muss man mal ganz klar dazu geben. Und wenn du, wie du vorhin schon gesagt hast, wir reden insgesamt über 1, 2, 3, 4, 5, wir reden über 6 von 32 Mannschaften, die eine Prozentzahl unter 50% haben. Also von daher, die Plätze, die du immer überspringen musst, um wieder dahin zu kommen, wo du hin willst, da passiert eigentlich immer sehr, sehr wenig. Und von daher, wer jetzt nicht in den Playoffs ist, wird es sehr, sehr schwer haben, da noch reinzukommen. Auch bei 30 oder bei 25 Spielen.
Also ich dachte gerade, weil es so eng ist, kann es vielleicht auch noch 2, 3 Überraschungen geben. Aber
das würdest du denken, aber es passiert irgendwie immer nicht. Da gibt's ja, wir haben das ja schon mal angesprochen, diese Statistik, dass wer bei American Thanksgiving im November 4 Punkte außerhalb der Playoffs ist, schafft es zu 80% nicht oder vielleicht sogar noch höher, die Prozentsatz. Und da siehst du einfach, es passiert so wenig. Wenn du Punkte machst, dann holt irgendjemand um dich rum auch immer Punkte. Und wenn alle sowieso schon, wenn nur 6 von 32 Mannschaften unter diesem 50% liegen, dann siehst du, dann holt immer, also es wird unglaublich schwer, Leute einzuholen. Und weil halt auch nicht, finde ich, ein bisschen ein Problem. Ich meine, die NHL freut sich darüber, wenn alles immer so eng ist. Aber du darfst halt auch nie vergessen, dass NHL-Spiele eigentlich unterschiedliche Punkte wert sind. Jedes Spiel, was nach 60 Minuten ändert, ist 2 Punkte wert. Jedes Spiel, was in die Verlängerung geht, ist 3 Punkte wert, weil du als Verlierer noch einen Punkt dazu kriegst. Und dieser Punkt macht immer unglaublich viel aus. Und von daher sieht immer alles sehr, sehr eng aus in der Tabelle. Das ist schön, genauso will die NHL es, so will das ja jede Liga. Aber irgendwie gibt es immer sehr wenig Bewegung innerhalb der Tabelle.
Wir lassen uns einfach überraschen und schauen natürlich auch gespannt drauf. Auf die Episode freue ich mich jetzt schon diebisch, möchte ich sagen, was die Trade-Deadline noch bringt. Und natürlich, ob sich da tektonisch auch nochmal das eine oder andere verschiebt, wird ja auch da wahrscheinlich einige Verkäufer und auch Käufer geben. Also da freue ich mich tatsächlich jetzt schon drauf. Last but not least, Stefan, werde ich noch ein paar Informationen los. Mittlerweile ist es öffentlich. Wir hatten es in der letzten Episode ja schon vollmundig angekündigt. Es gibt einen Hockey-Day in Deutschland am 13. und 14. März 2026. Das ist in etwa 3 Wochen in Düsseldorf auf dem Gustav-Gründgens-Platz. Ihr könnt Fotos machen mit dem Stanley Cup, also er wird tatsächlich da sein. Es wird eine Watch-Party geben beim Spiel Ottawa Senators, also Tim Stützle gegen die Anaheim Ducks am Samstag 18 Uhr. Die Global Fan Tour ist da. Es wird Skills-Challenges geben, also ihr könnt mit dem Hockeysport in Kontakt kommen. Ihr könnt alles mal ausprobieren. Präzises Schießen, weites Schießen, hartes Schießen. Es wird alles aufgebaut, um euch da die volle Experience zu geben. Ihr könnt euch an der Konsole austoben. Es wird eine Kids Corner geben zu malen. Also schaut da sehr, sehr gerne einfach mal vorbei. Es wird natürlich auch NHL-Merch geben und das Wichtigste, der Eintritt ist frei. Und somit würde ich sagen, beschließen wir diese Episode, Stefan, mit einer abschließenden Frage. Du hast den Stanley Cup ja selber leider nie gewinnen können, aber wie oft hast du ihn denn schon getroffen, den Stanley Cup? Wie viele Fotos hast du mit ihm gemacht und hast du ihn schon angefasst?
Angefasst habe ich ihn noch nie, wäre ich auch nicht. Den darfst du auch nur anfassen, wenn du ihn gewinnst, meiner Meinung nach. Wenn du im Eishockey zu tun hast, als normaler Fan, ist das was anderes, da darfst du ihn sehr gerne anfassen. Fotos weiß ich jetzt gar nicht. Ich war des Öfteren in der Hockey Hall of Fame, weil das für mich immer wieder eine absolute Highlight ist, wenn ich in Toronto bin. Ich gehe da unglaublich gerne hin. Das ist, wie gesagt, als Fan einfach das Mekka, sage ich jetzt einmal. Und deshalb habe ich ihn schon des Öfteren gesehen. Aber ob ich jetzt mal ein Foto damit gemacht habe, weiß ich nicht. Vielleicht mit Jake mal zusammen, als er noch klein war. Aber ich bin mir nicht sicher.
Und anfassen würdest du ihn auch jetzt nach der Karriere niemals?
Ja, man weiß ja nie, was noch kommt in meiner Karriere jetzt im Management. Vielleicht darf ich auch irgendwann mal für eine NHL-Organisation arbeiten, die einen Stanley Cup gewinnt. Also von daher ist natürlich reine Spielerei vom Kopf her jetzt oder so. Aber für mich halt einfach so eine Sache. Ich habe es nie geschafft, ihn zu gewinnen. Also brauche ich ihn auch nicht anfassen.
Und das heißt, sollten wir uns beide in Düsseldorf sehen an diesem Wochenende, Stefan? Und ich würde es wie, war das Marc Messier, in dieser einen Hockey-Übertragung den Stanley Cup in die Hand nehmen und dann P.K. Subban hinterherjagen, der auch noch gesagt hat, er gewinnt irgendwann als Coach. Würdest du dann weglaufen?
Ich würde versuchen, davon wegzubleiben, ja.
Dann lassen wir uns überraschen, was passiert in Düsseldorf, Stefan. Ja. Vielen lieben Dank wie immer für deine Expertise und deine Einschätzungen. Viel Meinung heute, hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Stefan, ich würde sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann natürlich mit sehr viel mehr NHL-Geschichten. Vielen lieben Dank.
Alles klar, danke dir, Robi.
Servus, macht's gut.